Deutschlandfunk. Hintergrund.
Handels- und andere Streitigkeiten. Australien und China auf dem Kriegspfad. Eine Sendung von Andreas Stummer.
20 Jahre lang hatte der australische Journalist Michael Smith als Korrespondent aus China berichtet. Dann wurde er selbst zur Schlagzeile. Shanghai, Anfang September, 1:30 Uhr morgens.
I woke up to a heavy pounding.
Ich dachte, meine Haustür wird eingetreten, erinnerte sich Smith im australischen Fernsehen. Da waren 7 Beamte der chinesischen Staatspolizei auf meiner Veranda. Sie hielten mir eine Taschenlampe ins Gesicht und warfen mir vor, die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Michael Smith und ein Fernsehkollege verloren keine Zeit. Bevor die Polizei mit einem Haftbefehl wiederkommen konnte, flohen sie ins australische Konsulat. Bei Nacht und Nebel wurden die 2 Journalisten ausgeflogen. Ihr Vergehen? Michael Smith glaubt, China-kritische Berichterstattung über die Unruhen in Hongkong und die Corona-Pandemie.
This is the first time since the 70s, I think, that Australia has not had correspondents in China.
Zum ersten Mal seit den 70er Jahren hält sich kein australischer Journalist mehr in China auf, obwohl es wichtiger denn je ist, von dort zu berichten. Die Beziehungen beider Länder waren nie schlechter. China wird zu einem zweiten Nordkorea. Es sind kaum mehr Journalisten da, die das Land auch wirklich verstehen.
Anschuldigungen, Misstrauen, Drohungen und Sanktionen. Das Verhältnis zwischen Australien und China ist auf einem Tiefpunkt, politisch wie wirtschaftlich. Die Leidtragenden sind vor allem die australischen Exportindustrien.
Let's get ahead and taste that wine. Do you just want to lift that glass up for me, please?
Color is a nice light red, which you'd expect from a Pinot.
Weinprobe auf dem Gut Leo Gate bei Port Colborne im Hunter Valley, 3 Autostunden nördlich von Sydney. Im Kellergewölbe des Familienbetriebs verkosten sonst Busladungen von Touristen preisgekrönte Weine. Seit Corona verlieren sich dort bestenfalls ein paar Wochenendausflügler. Leo Gates Chardonnay wird in der First Class internationaler Fluglinien ausgeschenkt, ihr Shiraz und Pinot Noir in den teuersten Nobelrestaurants Chinas. 9.000 Flaschen im Monat lieferte das Winzerpaar Bill und Vicky Wyden nach Fernost. Bis die australische Regierung von der chinesischen Führung eine Erklärung verlangte, wie sich das Covid-19-Virus von Wuhan aus verbreiten konnte. Seitdem haben die Wydens nicht einen Tropfen mehr nach China geliefert. Die Einfuhr wurde verboten. Trotz der Umsatzeinbußen finden aber auch Bill und Vicky Wyden, dass es für die Chinesen an der Zeit wäre, dem Rest der Welt reinen Wein einzuschenken.
I don't see how it could be avoided. To put your head in the sand is not the way of civilized people.
Eine Konfrontation war unvermeidlich. Zivilisierte Leute dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken.
Es hat Jahre gedauert, gute Beziehungen in China aufzubauen. Es wäre ein Jammer, wenn wir die wieder verlieren würden.
And so we will be very disappointed if we lose that relationship with China.
Als hätten Australiens Winzer nicht schon genug Probleme. Erst kämpften sie mit Dürre und verheerenden Buschfeuern, dann brach der öffentliche Weinkonsum durch die Corona-Beschränkungen der Regierung für den Besuch von Veranstaltungen, Kneipen und Restaurants fast völlig ein. Und jetzt gibt es auch noch Streit mit dem größten Abnehmer. Der australische Weinexport nach China ist jährlich 730 Millionen Euro wert. Jede 3. Flasche ausländischen Weins, die von Chinesen getrunken wird, kommt aus Australien zu Premiumpreisen. Umso erstaunlicher ist, dass die chinesische Regierung den Australiern plötzlich unterstellt, ihre Winzer unzulässig zu unterstützen. Der Vorwurf, australische Weinbauern würden den chinesischen Markt mit stark subventioniertem Wein, den sie unter Herstellungskosten verkauften, überschwemmen. Das alles müsse eine offizielle Untersuchung klären, tönt es aus Peking. Man sagt, dass im Wein die Wahrheit liegt, meint Tony Bartaliene, der Chef des australischen Winzerverbandes. Aber was die Chinesen behaupteten, sei eine glatte Lüge.
So there's only one other country in the world that gets a higher price for its wine in China, and that's New Zealand, and they've got very small volumes. So
weltweit erzielt nur ein einziges Land höhere Preise für ihre Weine in China als Australien, und das ist Neuseeland, das aber weit geringere Mengen ausführt als wir. Australischer Wein wird weder unter Marktpreis verkauft, noch werden Exporte subventioniert. Die chinesische Regierung will nur die einheimische Weinindustrie schützen. Sie verliert seit Jahren Kundschaft, weil die chinesischen Konsumenten die qualitativ besseren Weine aus Australien bevorzugen.
It's coming from the Chinese industry, as Chinese consumers are looking for a high quality product and they need to move up with us.
40% der gesamten Weinausfuhr Australiens geht nach China. Das langfristige Blockieren der Vertriebswege würde die Industrie schwer treffen, also genau das, was Peking erreichen will. Chinas Regierung reagierte auf Australiens Drängen nach einer unabhängigen Untersuchung des Coronavirus-Ursprungs, wie sie bei Druck aus dem Ausland immer reagiert. Beleidigt und mit Handelsbeschränkungen. Wein war nur der Anfang. Über Nacht wurde australische Gerste mit 80% Strafzoll belegt. Dazu verbot die Führung in Peking, Fleisch von 5 großen australischen Schlachthöfen einzuführen. Davon betroffen gut ein Drittel der Rindfleischlieferungen Australiens nach China. Ein Millionengeschäft. Geschäfte machen. Genau zu diesem Zweck wurde vor Jahren der australisch-chinesische Wirtschaftsrat gegründet. Ein Gremium, das die Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern optimieren sollte. Themen wie Menschenrechte, politische Verfolgung, Umweltprobleme, der Umgang mit der Urbevölkerung oder militärische Streitfragen werden dort bewusst ausgeklammert. Was zählt, sind schwarze Zahlen. Auf beiden Seiten. Meinungsverschiedenheiten gibt es zwischen zwei Ländern häufig, aber die werden in der Regel im Interesse guter Handelsbeziehungen diplomatisch unter den Teppich gekehrt, sagt Peter Jennings vom Australischen Politikinstitut. Diesmal aber werde die schmutzige Wäsche Chinas und Australiens in aller Öffentlichkeit gewaschen.
Trade with China is always inherently political. It's something that the Chinese Communist Party uses to achieve political objectives as well as economic ones.
Handel mit China ist immer politisch. Die Kommunistische Partei benutzt ihn, um ideologische und wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Aber es ist eine Sache, für die Chinesen den Philippinen, wie geschehen, keine Bananen mehr abzukaufen, aber eine völlig andere, sich mit einem G20-Land wie Australien anzulegen. Das bekommt die ganze Welt mit und wird Chinas Interessen nicht gerade nützen.
That's going to be noticed all around the world, and I think will be very counterproductive to China's interests.
China ist bei weitem Australiens wichtigster Handelspartner. Doch der jüngste Streit ist nur die Spitze des Reisberges. Das Verhältnis beider Staaten ist seit Jahren, vorsichtig gesagt, angespannt. Die Australier gehören zu den schärfsten Kritikern der territorialen Expansion Chinas und der Militarisierung im südchinesischen Meer. Der chinesische Technologiekonzern Huawei wurde angeblich aus Gründen der nationalen Sicherheit vom Bieterbewerb um das australische 5G-Netzwerk ausgeschlossen. Die Führung in Peking nahm es zwar zähneknirschend hin, dass Australien die Demokratiebewegung in Hongkong unterstützt, Premierminister Scott Morrison aber ging noch einen Schritt weiter. Er versprach Bürgern Hongkongs und Studenten, die sich bereits in Australien aufhielten, Visaverlängerungen und die Aussicht auf Einbürgerung. Solarfarmen, Mautstraßen, Farmen oder Beteiligungen an Häfen und Flugplätzen. Wurde in Australien ein Stück Infrastruktur privatisiert oder geplant, war chinesisches Geld meist nicht weit. Doch das wirtschaftliche und geopolitische Megaprojekt Chinas, die sogenannte Neue Seidenstraße, wird in Australien immer mehr zur Sackgasse. Hans Hendrischke, Wirtschaftsprofessor an der Universität Sydney, hat ausgerechnet, dass chinesische Investitionen in Australien um 60% gefallen sind. Auf den niedrigsten Stand in 15 Jahren.
We now have real estate, which is fairly large, but infrastructure, energy investment has simply dropped off completely.
Der Immobiliensektor boomt noch immer, aber es gibt überhaupt kein Geld mehr für Infrastruktur oder im Energiebereich. Chinesische Investitionen in Australien kommen nur noch von Privatleuten, die Wohnungen und Häuser kaufen. Staatliche Unternehmen wollen Australien derzeit nicht mit der Kneifzange anfassen. Es scheint die offizielle Politik Pekings zu sein, von Großprojekten in Australien die Finger zu lassen.
And it seems to us the decision has been made not to go into the Australian market with any large projects.
Die Australier stehen nach Meinung der chinesischen Führung dem Erzfeind USA zu nahe. Und die Chinesen haben nach dem Geschmack der australischen Führung zu viel Einfluss in den Inselstaaten des Südpazifiks, ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Der Umgangston beider Länder wird schärfer. Kritik wird nicht länger nur zwischen den Zeilen geübt. In der Global Times, der größten englischsprachigen Tageszeitung Chinas, stand erst kürzlich in einem Leitartikel:
Australien macht nur Schwierigkeiten. Es ist wie ein Stück Kaugummi, der an Chinas Schuhsohle klebt. Das ist lästig und nicht sehr angenehm. Aber manchmal muss man einfach einen Stein finden und den Kaugummi abkratzen.
Xing Jiaxian, Chinas Botschafter in Australien, wurde noch deutlicher. Er riet chinesischen Touristen davon ab, künftig das angeblich rassistische Australien zu besuchen und rief Familien in China dazu auf, ihre Kinder nicht mehr zum Auslandsstudium nach Australien zu schicken. Vicky Chen kann darüber nur lachen. Sie studiert im vierten Semester Wirtschaft und Recht an der Monash Universität Melbourne. Seit Wochen sitzt sie wegen der Corona-Maßnahmen dort zu Hause im Lockdown. In ihrer freien Zeit beantwortet sie über soziale Medien Fragen junger Chinesinnen und Chinesen, die am liebsten schon morgen auch in Australien studieren würden. Egal, was die kommunistische Partei behauptet.
It is classic bullying efforts. It's trying to use something. This is a big bluff, because if you think about it,
das alles ist die übliche Mobbing-Taktik unserer Regierung. Sie saugt sich einfach etwas aus den Fingern. Kein chinesischer Student, der hierher kommen wollte, bleibt weg, weil die Parteiführung auf einmal die Rassismuskarte spielt. Wir können hier in Australien völlig unbehelligt studieren und das Leben an der Universität genießen. Die chinesische Führung benutzt diese Propaganda nur, um Druck auf die australische Regierung und den Bildungssektor auszuüben.
So China is more using, you know, these calls and these articles and these opinion pieces to put pressure on the Australian government and the education sector.
In Peking weiß man ganz genau, dass Bildung Australiens drittgrößte Einnahmequelle ist. Der Universitätsbetrieb hängt immer mehr von den hohen Studiengebühren, vor allem internationaler Studentinnen und Studenten, ab. Von etwa 600.000 Auslandsstudenten an Australiens Universitäten stammen über 300.000 aus China. Ihre Zahl hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Alex Nguyen ist 21. Als er vor 2 Jahren von Guangzhou nach Sydney kam, um Informatik zu studieren, sei er weltfremd und naiv gewesen, erinnert sich Alex. Aber auf sich selbst gestellt und frei im Westen zu leben, hätte ihm die Augen geöffnet. Auch weil er auf Schritt und Tritt beobachtet wird. Meist von Kommilitonen, rekrutiert durch die chinesischen Konsulate. Wir nennen die Spitzel Kommunistenstasi, witzelt Alex Nguyen. Für Peking seien nur linientreue chinesische Studenten auch gute Studenten.
One major part of that is the Chinese Students and Scholars Association, which basically functions as the Chinese government's ears and eyes on campus.
Es gibt eine Vereinigung der chinesischen Studenten und Gelehrten hier, die als die Augen und Ohren der chinesischen Regierung an Australiens Universitäten dient. Die meisten von uns nehmen diese Amateurspione nicht ernst. Aber für einige ist ihre akademische Freiheit dadurch stark begrenzt, obwohl sie in einem freien Land studieren. Außerdem sind die meisten als Patrioten erzogen worden, die niemals die Partei kritisieren. Also tun sie das auch nicht in Australien.
They've been growing up in China with what's known as patriotic education, not to criticize the party, and that same attitude carries over when they're in Australia.
Australiens Hochschulen haben sich finanziell von China abhängig gemacht, nicht nur durch die Studiengebühren der chinesischen Studenten, auch durch das Annehmen großzügiger Forschungsgelder von Unternehmen, die der Führung in Peking nahestehen. Am umstrittensten aber ist das Dulden des Konfuzius-Instituts. Eine Einrichtung, die unter dem Deckmantel des Kulturaustauschs als verlängerter Arm der kommunistischen Partei ungehindert pro-chinesische Propaganda an australischen Bildungseinrichtungen verbreitet. An Universitäten und sogar an Schulen. Eine Entwicklung, die vor allem einen Bevölkerungsanteil in Australien zutiefst beunruhigt. Die 1,2 Millionen Australier chinesischer Abstammung.
I've been here for almost 30 years and until recently I have not had to feel that I actually need to worry about what I'm saying, unlike China.
Wanning Sun lebt seit fast 30 Jahren in Australien und nie, sagt sie, habe sie sich Gedanken darüber machen müssen, was sie sagt und zu wem sie es sagt oder was sie veröffentlicht. Zensur hatte sie satt. Deshalb hat die Professorin für Medien und Kultur auch ihr Geburtsland China Anfang der 90er Jahre verlassen. Aber seit diplomatische Eiszeit zwischen Australien und China herrscht, seit der Corona-Schuldzuweisungen und des Handelsstreits zwischen ihrer alten und ihrer neuen Heimat, seitdem spürt Wanning Sun das Misstrauen von beiden Seiten.
Before this whole China-Australia tension took place, Chinese communities practiced this kind of flexible citizenship quite successfully.
Vor den Spannungen in den chinesisch-australischen Beziehungen konnte die chinesische Gemeinde sehr erfolgreich eine Art flexible Staatszugehörigkeit praktizieren. In Australien ankommen, aber nicht die eigenen Wurzeln verleugnen. Jetzt aber fühlen sich viele gezwungen, sich für eine Seite entscheiden zu müssen. denn ihre Loyalität wird jeden Tag hinterfragt. Die Menschen in ihrer Wahlheimat sind ihnen gegenüber zusehends unfreundlicher und argwöhnischer geworden.
This country they have adopted has become more and more unfriendly and suspicious of them.
Australien müsse gegenüber China klare Kante zeigen, Probleme offen ansprechen und deutlich machen, was es wolle. Eine Beschwichtigungspolitik wäre völlig falsch, glaubt Jackson Kwok, Spezialist für chinesisch-australische Beziehungen bei der Politideenschmiede China Matters in Sydney. Doch ein offener und ehrlicher Dialog ist schwierig, wenn im Verborgenen die Vereinigte Front Chinas versucht, sich in das öffentliche Leben Australiens einzumischen. Die Peking-gesteuerte Bewegung hat Netzwerke im Ausland, die der kommunistischen Partei nahestehen und deren Interessen, in diesem Fall in Australien, vorantreiben sollen. Chinesische Geschäftsleute, die australischen Großparteien spenden, Akademiker oder Strohmänner und Frauen, die für politische Ämter kandidieren. Es schadet nicht, die Augen aufzuhalten, mahnt China-Experte Jackson Kwok, aber noch legen die Kommunisten nicht unter australischen Betten.
So this idea that you know, Chinese Australians who have been here for 150 years since the gold rush, it's quite ludicrous to be honest.
Die Vorstellung, dass chinesischstämmige Australier, deren Familien seit dem Goldrausch vor 150 Jahren hier im Land sind, ihre neue Heimat verraten würden, ist lächerlich. Wir sollten die Aktivitäten der Vereinigten Front nicht unterschätzen. Aber wenn wir glauben, jeder chinesischstämmige Australier könnte ein potenzieller Spion sein, dann verdächtigen wir alle nur aufgrund ihrer Herkunft.
But this idea that everyone is targeted, it only opens up all Chinese Australians to suspicion based solely on their ethnicity.
Unterdessen geht das Säbelrasseln in Peking weiter. Der Druck auf die australische Exportindustrie nimmt weiter zu. Ein Thema aber war im chinesisch-australischen Handelsstreit bisher tabu: Eisenerz. Aus gutem Grund. Die einheimischen Vorkommen sind von minderer Qualität. Aber um China aus der wirtschaftlichen Talsohle wegen der Corona-Krise herauszumanövrieren, soll vor allem gebaut werden. Mit enormen Mengen Stahl. 80% allen Eisenerzes, das in Australien gefördert wird, wird nach China ausgeführt, sagt der australische Rohstoffexperte Gavin Wendt. Und das wird wohl auch erst einmal so bleiben.
I think it would be a very dangerous game for China to play, particularly as authorities there are doing their level best to ramp up economic production.
Es wäre töricht von den Chinesen, das Eisenerzgeschäft aufs Spiel zu setzen. Sie müssen ihre Wirtschaft wieder hochfahren, vor allem den Bau- und Infrastruktursektor. Die einzige Alternative wäre Eisenerz aus Brasilien, aber von dort kann derzeit kaum geliefert werden. China bleibt gar nichts anderes übrig, als weiter australisches Eisenerz zu beziehen, wenn sie eine kontinuierliche Versorgung garantieren wollen.
And it can't really jeopardize the trade arrangement that it has with Australia's iron ore exporters.
Milliardenhilfen für Geringverdiener, für den Mittelstand und für Selbstständige und Finanzpakete für ganze Industriezweige, die durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schieflage geraten sind. Australien steckt zum ersten Mal seit 30 Jahren in einer Rezession. Wir nehmen gerade die höchsten Schulden aller Zeiten auf und legen uns mit unserer größten Einnahmequelle an, attackieren Kritiker das Vorpreschen der Regierung Morrison im Disput um Chinas Rolle bei der Viruspandemie. Abhängigkeiten gibt es auf beiden Seiten, aber eines hat der Handelsstreit gezeigt. Das kleine Australien braucht das große China weit mehr als China Australien.
Das war der Hintergrund. Handels- und andere Streitigkeiten. Australien und China auf dem Kriegspfad. Eine Sendung von Andreas Stummer. Redaktion Norbert Weber.